Vater, wir brauchen das so sehr, dass du zu uns sprichst. Und wir kommen heute zu dir und schauen zu dir auf und wir wollen von dir erwarten, Herr, dass du Worte des Lebens zu uns sprichst. Mach unsere Herzen weich, Herr. Schenke uns Kraft und Konzentration, aber auch einfach Freude zu hören von dir. Wir sind deine Schafe und du musst uns weiden, Herr. Du musst uns satt machen. Wir müssen empfangen von dir, damit wir Kraft zum Leben haben, Herr. Und deswegen sind wir heute Morgen hier, wegen dir. Weil wir wissen, dass du hier bist, weil wir dich lieben, weil wir zu dir hingezogen sind, weil wir von dir hören wollen, weil wir dich besser kennenlernen wollen. Offenbare du dich uns, zeige dich uns in all deiner Schönheit, Macht und Kraft, Herr. Amen. Ich möchte heute nicht in Lukas einsteigen, wo wir eigentlich sind als Gemeinde, sondern den Text verlassen und auf einen Punkt eingehen, der Jesus sehr wichtig war. Und viele von uns, wir lieben Jesus, wir haben ihn kennengelernt, wir haben Vertrauen aufgebaut zu ihm. Wir wissen, dass er gut ist und dass das, was er für uns hat, gut ist. Und deswegen fällt es uns leicht anzunehmen, was er zu uns sagt, zumindest meist. Und das ist hier ein Punkt, der Jesus auf dem Herzen liegt. Und wir werden ins Johannesevangelium gehen, ins Kapitel 7. Aber der Vorbau hier ist wichtig, dass man so ein bisschen versteht, wo jetzt gerade die Dynamik rauskommt, woher sich das Ganze hier eigentlich entwickelt hat, was vorher passiert ist. Johannes Kapitel 7. Jesus ist eigentlich an einem Tiefpunkt angelangt. Er hat eine lange Phase des Dienstes gehabt, wo Menschen zu ihm gekommen sind, große Volksmengen, wo viele ihn hören wollten, wo viele offen waren und sich gefragt haben, wer ist dieser Mensch? Ist er mehr als ein Mensch? Ist er Messias? Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir kommen hier schon früh im Johannesevangelium ans Ende von Jesu Leben. Und die Dinge sind gekippt. In Kapitel 6 hat Jesus, und Jesus ist frei raus. Wir erleben Jesus in der Bibel als jemand, der klare Worte spricht. Er ist gekommen, er ist vom Vater gesandt mit Wahrheit, er hat eine Botschaft, die möchte er bringen. Er spricht sie in Liebe, aber er spricht sie. Und er ist nicht bereit, seine Worte zu verdrehen, anzupassen seiner Zuhörerschaft. Ihm geht es nicht um Likes auf YouTube oder Followers bei Facebook. Instagram ist ihm egal. Und wir sehen das in Kapitel 6. Er spricht aus Worte des Lebens, die er vom Vater empfangen hat. Und er spricht klare Worte. Und er sagt, Jungs, ich bin das Brot des Lebens. Ihr habt gehört im Alten Testament von dem Manna, was aus dem Himmel gekommen ist. Das bin ich. Ich bin das wahre Manna, was aus dem Himmel gekommen ist. Eure Vorväter in der Wüste, sie haben gegessen und sie haben gelebt, aber sie sind danach gestorben. Wer mich aufnimmt, wer mich isst, in wen ich Eingang habe, in dessen Leben ich einkehre, der wird ewig leben und den Tod nicht sehen. Ich bin das Brot des Lebens. Und er hat das so knallhart rausgehört, dass die Leute gesagt haben, das ist uns zu krass. Seine eigenen Jünger haben gesagt, das ist uns zu krass. Jesus hatte mehr als nur 12 Jünger. Zeitweise waren es deutlich mehr. Wir lesen von 70, wahrscheinlich immer wieder geschwankt, aber viele sind an diesem Punkt nicht mit klargekommen. Jesus hat gesagt, wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, der hat keinen Teil an mir. Was Jesus meint ist, ich bin die Substanz des Lebens. So wie der Mensch körperlich Brot aufnimmt und es ihm Energie schenkt, So wie die Moleküle des Brotes aufgespalten werden und Teil des Menschen werden und wir die Bausteine dessen, was wir essen, in unserem Körper verwerten, so sagt Jesus, müsst ihr mich aufnehmen. Ich muss tief in euch hinein und ihr müsst mich verdauen, ihr müsst mich verwerten, ich muss Teil von euch werden. Ich muss in euch drin leben. Dass er das nicht wortwörtlich meinte, das war den Leuten bewusst, aber das war ein Anspruch, der ging vielen zu weit, weil es ist radikal. Und so haben sich viele, eigentlich fast alle von ihm abgekehrt. Sogar Petrus sagt nicht, ja, haben wir alles verstanden, finden wir alles gut, sondern er sagt, eigentlich wissen wir nur nicht, wo wir sonst hingehen sollen. Du allein hast Worte des Lebens. Das ist sogar für uns zu krass, aber wir bleiben hier. Weil wir haben erkannt, dass du der Sohn Gottes bist. Und Jesus kommt aus dieser Schwere der Zeit. Die obersten Geistlichen in Israel haben schon längst beschlossen, dass sie ihn wegräumen müssen. Er ist schon zusammengeknallt mit ihnen und der Clash ist schon passiert. Sie denken nur darüber nach, wie sie ihn zu fassen kriegen. Und am Anfang des Kapitels 7 sehen wir, wie sich eigentlich alles gegen ihn wendet. Er zieht sich zurück aus Judäa, er bleibt in Galiläa, weil er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich bin noch nicht bereit, ans Kreuz zu gehen, aber wenn ich nach Israel gehe, dann ist die Gefahr, die Wahrscheinlichkeit, dass die Jungs mich packen und töten, hoch. Und deswegen zieht er sich zurück, er nimmt sich nochmal Zeit mit seinen Jüngern alleine. Das ist eine Phase, die wir in den anderen Evangelien lesen, die sehr, sehr zurückgezogen ist, wo er sehr viel in seine Jünger noch einmal rein investiert. Und sogar seine Brüder kehren sich gegen ihn und sagen ihm, wenn du wirklich der Messias bist, dann geh doch nach Jerusalem, mach dich doch öffentlich. Aber sie sagen das nicht aus Glauben, sondern sie sagen das, weil sie nicht an ihn glaubten. Und es kommt so ein bisschen das Gefühl auf, dass sogar seine Brüder sagen, hau doch ab, du nervst. Geh doch nach Jerusalem, wenn du Messias bist, dann bist du der Messias, dann werden es alle sehen, wenn nicht, dann bringen sie dich um. Und so ist es echt eine angespannte Situation, in der wir Jesus hier begegnen. Und seine Brüder sagen, geh doch nach Jerusalem und mach dich öffentlich bekannt. Und Jesus sagt, nein, meine Zeit ist noch nicht da. Ich gehe noch nicht öffentlich nach Jerusalem. Und so ist er auf diesem Fest, das Laubhüttenfest oder Sukkot genannt. Das ist ein wichtiges, eins der wichtigen Feste in Israel gewesen und Menschen von überall, Männer aus ganz Israel haben versucht und darüber hinaus, Israeliten, die in die Nachbarländer weit verstreut waren, sind gekommen, um Gott zu begegnen, um dieses Fest zu feiern. Und da waren Menschen, die waren auf der Suche. Die hatten Durst und Hunger nach Gott. Und dieses Laubhüttenfest hat viele Implikationen. Es ist wenn man es so ein bisschen vergleichen möchte mit unserem Erntedankfest, ist ein Fest, wo man Gott dankt, so Richtung Oktober, dass die Juden das feiern, wo man Gott dankt für die Ernte, für seine Versorgung. Man denkt aber auch zurück an den Auszug aus Ägypten und den Weg durch die Wüste. Man denkt zurück, wie Gott den Israeliten vorangegangen ist als Feuersäule. Im Tempel wurden Leuchter angezündet, die an die Feuersäule erinnern sollten. Und was die Juden noch gemacht haben, sie haben zurückgedacht daran, dass Gott sie versorgt hat in der Wüste mit Wasser. Als Mose gegen den Fels schlug, das Volk war dabei zu verdursten und Gott hat sie versorgt mit Wasser. Und über diese 8 Tage, die dieses Fest ging, 7 Tage lang, holte man aus dem Teich Siloa mit einem goldenen Gefäß Wasser und schüttete es im Tempel aus, als ein Zeichen dafür, dass Gott Wasser geschenkt hat in der Wüste. Und am 8. Tag würde man es nicht tun, um daran zu denken, dass Gott treu gewesen ist und das Volk ins verheißene Land geführt hat, wo sie versorgt sind mit allem, was sie brauchen. Und in dieser Szene begegnen wir jetzt Jesus in Johannes 7, Vers 37. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach. Das muss eine spezielle Situation gewesen sein. Also stellt euch mal vor, hier jetzt in unserer Mitte steht plötzlich jemand auf und fängt an, laut zu rufen und eine Botschaft zu verkünden. Jesus hatte die Aufmerksamkeit der Menschen um ihn herum jetzt auf jeden Fall sicher. Dieser Jesus, der eigentlich nicht öffentlich auftreten wollte, dieser Jesus, der sehr wohl weiß, und in den folgenden Versen, in den vorangehenden Versen sieht man, dass die Situation sich zuspitzt und dass schon Diener ausgesandt sind von den Pharisäern, um diesen Jesus zu ergreifen und ihn zu töten. Und plötzlich macht Jesus, obwohl er eigentlich undercover geblieben ist bis hierhin, auf sich aufmerksam, so auf sich aufmerksam, unmissverständlich. Was treibt Jesus hier an? Ich glaube, dass dieser Drang dessen, was Jesus jetzt hier gleich sagt, so groß in seinem Herzen ist. Die Botschaft, die er bringt, die ist ihm so wichtig, dass er sein Leben dafür aufs Spiel setzt. Er ist so ergriffen. Es ist nur noch ein paar Monate, bis er das nächste Mal einkehren wird in Jerusalem am Passachfest und gekreuzigt werden wird. Sind nur noch ein paar Monate auf dieser Welt. Es ist das letzte Fest vor dem Passachfest, in dem er öffentlich auftreten kann und noch eine Sache sagen kann, die ihm wichtig ist. Und das ist diese, die wir jetzt gleich lesen. Und er macht es unter Einsatz seines Lebens. Und er macht es so, dass jeder es hört. Und er macht es an einem Tag, wo möglichst viele Leute da sind, die von überall angereist sind. Er will die Menschen noch einmal erreichen. Er will noch einmal zu dem Volk Israel sprechen. Er will noch einmal das Wort Gottes verkünden, warum er gekommen ist. Er will noch einmal auf eine Sache hinweisen. Und wenn ich ihm jetzt anhalte und denke, wow, diese Sache muss wichtig sein, wenn es ihm so auf dem Herzen liegt, wenn er so viel aufs Spiel setzt, wenn er diese eine Sache noch loswerden, ist es wie ein Stück weit vergleichbar mit jemandem, der auf dem Sterbebett liegt. Was sagst du da? Du sagst das, was dir auf dem Herzen ist, was dir wirklich wichtig ist. Das, was die Leute, die du hinterlässt, noch einmal wissen müssen. Und so sind die Worte Jesu hier. Am letzten großen Tag, da wo kein Wasser ausgeschüttet wurde im Tempel, steht Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus sagt hier den Israeliten, den Juden, die gekommen sind: Ihr feiert, dass Gott euch versorgt hat in der Wüste, so wie ihr euch das Manna gegeben hat. Und ihr seid dennoch gestorben. Dieses Wasser, was eure Väter getrunken haben, und sie sind dennoch gestorben. Ihr feiert das, dass Gott euch versorgt hat, und es ist gut, dass ihr daran denkt. Aber ich sage euch, der Durst ist noch nicht gestillt. Es gibt eine viel größere Not als diese Not, die eure Vorväter in der Wüste hatten. Diese physische, körperliche Not. Man muss sich das vorstellen, eine Volksmenge von mehreren Millionen Menschen dort in der Wüste, am Dursten. Kein Ausweg, nirgendwo hinzugehen. Es geht um Leben und Tod. Jesus sagt: Jungs, es geht immer noch um Leben und Tod. Es geht in einem viel größeren Maße um Leben und Tod. Es geht in eurem geistlichen Leben um Leben und Tod. Das, was damals in der Wüste passiert ist, ist ein Bild von dem, was ich euch jetzt verkünden werde. Ihr seid durstig. Ihr kippt zwar heute keine Schale mehr aus im Tempel, aber ich sage euch, ihr seid durstig. Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus impliziert hier und sagt den Juden: Ich bin der Fels in der Wüste. Ich bin der geschlagen wird. Ich bin der zerbersten wird, der aufbrechen, der zerrissen wird am Kreuz, und aus meiner Seite wird Wasser fließen. Ich bin derjenige, der Fels, zu dem ihr kommen müsst, von dem ihr trinken müsst. Aus meiner Seite, weil ich zerrissen werde, wird Wasser fließen, von dem ihr trinken könnt. Wenn jemandem dürstet, und ich finde das so schön, wenn jemandem dürstet, egal wem, völlig unabhängig. Er sagt nicht: Wenn du religiös bist, dann komme zu mir und trinke. Wenn du meinst, du hast es geschafft in diesem Leben, dann komme zu mir und trinke. Wenn du ein gläubiger Mensch bist, nein, er sagt, egal welcher Nationalität, egal wo du herkommst, egal welchen sozialen Hintergrund du hast, Egal, was gerade in deinem Leben passiert, wenn du Durst hast, dann komme zu mir und trinke. Was ist denn die einzige Voraussetzung, die Jesus hier gibt? Ist, dass du Durst hast. Und ich glaube, Gott spricht das auch heute Morgen in unserer Gemeinschaft. Die Frage ist, haben wir Durst? Haben wir erkannt, dass wir durstig sind? Ist dann Durst in unserem Leben, nach geistlichem Leben von Gott? Sind wir wie einer in der Wüste, der nicht weiß, wohin, weder ein noch aus, der Kilometer um sich herum nur Sand sieht, keine Hoffnung, der Tod steht bevor. Fühlen wir uns innerlich so drin? Das ist die Botschaft, die Jesus gebracht hat. Er hat gesagt, ihr müsst begreifen, dass ihr durstig seid. Bist du an den Punkt gekommen in deinem Leben, wo du auf deine Ehe schaust und sagst, es geht keinen Zentimeter weiter? Ich bin innerlich verdurstet. Es gibt nichts, ich habe selber nichts mehr, es gibt nichts, was ich geben kann in diese Ehe hinein. Bist du an den Rand gedrängt in deinem Leben mit dieser Macht, mit dieser Sucht, die dich treibt und umhertreibt? Bist du da angekommen, dass du begriffen hast und sagst, ich bin wie ein Verdurstender in der Wüste? Der Neid, der dich innerlich zerfrisst und dich umhertreibt, der dich nicht loslässt. Die Unvergebung, die dich durch die Wüste jagt. Haben wir begriffen, dass wir durstig sind? Habe ich begriffen, dass ich durstig bin? Weil Jesus sagt, du kommst nur, wenn du durstig bist. Das Schöne ist, dass er sagt, wenn du durstig bist, wenn du begriffen hast, dass du eine innerliche Not hast, wenn du begriffen hast, dass es bei dir um Leben und Tod geht, dann komm, ich will dir zu trinken geben. Mein Herz ist darauf ausgerichtet, dir zu trinken. Das ist Gott, Jesus offenbart uns das Herz des Vaters, der kommt und sagt, ich will, dass ihr Leben habt in der Fülle. Dafür bin ich hier. Ich bin hier, um euch Trinken zu geben. Ich bin hier, um euch Trinken zu geben, um den Preis meines eigenen Lebens. Kommt doch, trinkt doch. Vater, ich möchte dich bitten, dass du unseren Durst uns offenbar machst, Herr. Herr, zeig mir meine Bedürftigkeit, meine Not. Jesus, schenk, dass wir uns nicht selber belügen und betrügen, dass wir nicht ausweichen, dass wir nicht versuchen, uns Krücken zu basteln, Herr, sondern dass wir der Realität ins Auge schauen und sehen als Menschen, dass wir bedürftig sind. Wie trinken wir denn? Die Frage ist doch jetzt, die Frage, die Jesus stellen würde. Wenn ich Durst habe, Herr, wie kann ich denn dann trinken von dir? Wie funktioniert das denn? Ist ja offensichtlich, dass du in einem Bild sprichst. Und Jesus beantwortet diese Frage und sagt, wer an mich glaubt. Zu trinken bedeutet, an Christus zu glauben. Und Glauben in der Bibel bedeutet nicht eine Meinung über etwas haben. Zu glauben bedeutet nicht intellektuell etwas verstanden zu haben. Zu glauben bedeutet nicht eine Überzeugung zu haben. Theologisch bewandert zu sein. Es zu wissen. Zu glauben geht viel tiefer als das. Und Jesus provoziert das schon das ganze Johannesevangelium vorher. Und er reizt die Leute. Und sagt, zu glauben bedeutet zu vertrauen, und zwar mit deinem ganzen Leben. So, als ob du jemand bist in der Wüste ohne Essen und ohne Trinken, der sagt, ich habe keinen anderen Ort, wo ich hingehe. Ich werfe mein gesamtes Leben, mein gesamtes Vertrauen auf diesen Christus, auf diesen Jesus. und er muss für mich sorgen. Denn ich habe keine Kraft und keine Hoffnung mehr in mir. Und ich folge ihm nach. Zu glauben bedeutet nicht nur zu erkennen, bedeutet nicht nur aufzunehmen. Zu glauben bedeutet dann, dass der Glaube in mir aktiv wird und Auswirkungen in meinem Leben hat. Wenn ich sage, Christus ist für mich gestorben und auferstanden und er lebt heute und eines Tages wird er wiederkommen und er wird sein Reich aufbauen in dieser Welt, dann lebe ich danach. Dann baue ich nicht mehr mein eigenes Reich in dieser Welt. Nein, ich warte auf das Reich, das vollkommene Reich, was Gott bauen wird für mich. Dann verlasse ich die alten Wege, die ich gegangen bin und ich folge jetzt Jesus nach. Und wenn es mich was kostet und wenn es anstrengend ist und wenn es ein steiler Weg ist und ein steiniger Weg und wenn es eine schmale Pforte ist, dann gehe ich da durch, weil es gibt keinen anderen Weg, auf dem ich gehen kann. Es gibt niemand, der Worte des Lebens hat. Kein anderer kann mir Brot und Wasser zu trinken geben. Und deswegen folge ich mit meinem ganzen Leben Christus nach. In all unserer Schwachheit. Jesus nimmt unsere Schwachheit an. Wenn man seine Jünger ansieht, wie die nachgefolgt sind, fasst man sich manchmal den Kopf. Und dann denkt man über sein eigenes Leben nach und denkt, okay. In all unserer Schwachheit. Aber diese Herzenseinstellung zu haben, ja. Und wenn ich vom Weg abirre, dann gehe ich wieder zurück auf den Weg. Jesus ist mein Weg. Und wenn ich abgelenkt werde von anderen Dingen, dann kehre ich um und schaue wieder auf Jesus. Und wenn ich schwach bin in meinem Glauben, dann frage ich den Vater, mehre mein Glauben. Aber ich bin entschlossen, Jesus zu folgen. Das bedeutet zu trinken. Der glaubt, darf trinken von diesem Wasser. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, das Alte Testament ist voll von dem, wo Jesus sich jetzt drauf bezieht. Wir könnten einige Bibelstellen dafür ausgraben. Ich lese nur kurz einen kleinen Ausschnitt aus Jesaja 44, Vers 3, wo Gott prophezeit und sagt, denn ich werde Wasser auf das Durstige ausgießen und Ströme auf das Dürre. Jesus sagt, dieser Tag ist heute gekommen. Ihr habt darauf gewartet, hier bin ich. Ihr dürft von mir trinken. Gott wird Wasser auf das Durstige ausgießen. Er wird Ströme auf das Dürre ausgießen. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn man hier genau hinschaut, dann denkt man plötzlich so, warte mal, Jesus, du hast gerade eben gesagt, wir sollen kommen und trinken. Aber das hier ist doch mehr als trinken, oder? Wenn ich trinke, dann komme ich zu jemandem, empfange ein gewisses Maß an Wasser und nehme es in mich auf. Hier sagt Jesus, aber das Wasser, was ich euch geben will, das, was ich in eurem Leben tun möchte, ist sogar noch mehr als nur trinken, als nur aufnehmen. Ein paar Kapitel davor hat er zu seiner Frau am Brunnen, der Samariterin, gesagt und genau in diesem Bildnis gesprochen. Und er spricht zu ihr, die sie hin und her läuft, von der Stadt in Brunnen, in der Mittagshitze. Und er sagt, du bist eine Getriebene, du läufst hin und her, hin und her. Hin und her. Du musst immer wieder neu trinken. Ich sage dir, das Wasser, was ich dir geben will, das soll deinen Durst so stillen, dass du nicht mehr hetzen musst. Dass du nicht überall suchen musst nach etwas, was dich erfüllt. Dass du nicht immer wieder auf der Suche sein musst. Dass du nicht immer wieder getrieben bist unterwegs. Dass du nicht immer wieder leer läufst. Sondern, wer von mir trinkt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das ist ein ganz anderes Bild. Plötzlich nehme ich nichts in mich auf, ich trinke nicht, sondern in mir entsteht eine Quelle, die aus mir herausgeht. Und das ist ein Geheimnis, in das Gott uns führen möchte als Menschen, wenn wir mit ihm leben. Dass wir nicht nur nicht mehr Getriebene sind, dass wir nicht nur eine Quelle in uns haben, die dauerhaft unseren Durst sicher und zuverlässig versorgt. Dass wir nicht nur Menschen sind, die nehmen, sondern dass Gott in uns eine Quelle ausmacht, dass wir, die wir vorher so bedürftig waren, plötzlich zu Menschen werden, die geben, die Überfluss haben, die so viel haben zu trinken, dass sie nicht wissen, wohin damit. die auf der Suche sind nach anderen Menschen, die Durst haben. Aber was ist dieses Wasser, von dem Jesus spricht? Johannes schreibt das hier rein. Jesus ist da nicht explizit auf eingegangen, aber Johannes fügt es im Nachhinein ein, weil er später begriffen hat, wovon Jesus hier sprach, was Jesus so wichtig war, dass er dort aufstand, warum er ein letztes Mal hoch zum Fest ging, warum er alle Aufmerksamkeit auf sich riss, warum er sein Leben aufs Spiel setzte. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten. Oder glauben. Dieses Wasser, diese Quelle in unserem Leben, das ist der Heilige Geist. Und deswegen habe ich angefangen. Es fällt uns leichter, Dinge aus Jesu Hand zu nehmen. Und ich glaube, heutzutage, sicherlich gilt das nicht für jeden, aber tendenziell haben wir eine Zurückhaltung dem Heiligen Geist gegenüber in unseren Gemeinden. Nicht alle, aber viele. Und wir wissen irgendwie, dass er da ist, theologisch. Wir begegnen ihm irgendwie, wenn wir in der Bibel lesen. Also richtig etwas, was wir greifen können, was wir selber beschreiben können. Jemand, den wir kennen. Ich glaube, Jesus ist das wichtig. Er tritt hier hinein und er verkündigt etwas, was wichtig ist für den Tag, wo er diese Welt verlassen wird. Er sagt, ihr habt Durst. Ich sag euch, der Heilige Geist wird euren Durst mehr als stillen. Und das wollen wir ganz kurz noch machen. Uns den Heiligen Geist anschauen. Lasst uns mal kurz zu Johannes 14 blättern. Weil das, was Jesus hier tut für das ganze Volk, seine letzten, ja nicht letzten, das ist ein bisschen übertrieben. Er geht dann nochmal nach Jerusalem, aber ziemlich am Ende seines Lebens, das, was er noch mitteilen möchte, das teilt er, Johannes 14, das teilt er seinen Jüngern nochmal ganz explizit und ausgiebig mit, kurz bevor er geht. Und mir ist ein Vers wichtig, Johannes 14, ab Vers 16. Jesus sagt, zwei Kapitel später wird er sagen, euer Herz ist voll Traurigkeit, weil ich sage, dass ich gehe. Boah, krass, diese Jünger haben ihr ganzes Leben in diesen Jesus eininvestiert. 3 Jahre lang an seiner Seite. Sie haben ihn kennengelernt und sie haben ihn lieben gelernt. Als ihren Heiland, als ihren Rabbi, als der ihnen vorausgeht, als der ihnen das Leben zeigt, der ihnen vom Vater erzählt, indem sie den Vater kennenlernen. Ihr Herz war so voller Liebe für diesen Jesus. Und hier sitzt er bei ihnen und sagt, ich werde gehen. Kein Wunder, dass ihr Herz traurig war. Jesus tut aber so, als wenn es verwunderlich wäre. Ich springe doch jetzt nochmal kurz Kapitel 16, Johannes 16, Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voller Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. So, was? Den Jüngern ist wahrscheinlich die Kinnlade runtergeklappt. So, Jesus, checkst du es noch? Nein, es ist nicht gut für uns, wenn du weggehst. Es ist nicht gut, wenn du am Kreuz gekreuzigt wirst. Es ist nicht gut, wenn du zum Vater gehst. Was machen wir ohne dich? Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber gegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Dieser Jesus, den wir lieben und schätzen, der hat den Heiligen Geist geliebt und geschätzt. Was für eine hohe Meinung, oder? Von dem Heiligen Geist. Er sagt, es ist gut, dass ich gehe. Aber wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist nicht nur unter euch. Er ist nicht nur Vater über euch. Er ist nicht nur Christus, Jesus unter euch, sondern er ist Heiliger Geist, Geist Gottes. Er ist Gott in euch. Und das ist die größte Gabe, die euch Gott geben kann. Jesus' Meinung vom Heiligen Geist ist eine hohe Meinung. Jetzt gehen wir zurück zu Kapitel 14. 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibe in Ewigkeit. Ein Geist der Treue, der uns nicht verlässt, der bleibt. Ein Beistand. Jemand, der uns zur Seite steht. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und diese Verse bewegen mich echt. Jesus macht hier einen Unterschied und sagt, die Welt erkennt ihn nicht oder kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Kennen wir den Heiligen Geist? Kennst du den Heiligen Geist persönlich? Dieses Wort kennen hier ist mehr als nur wissen, als nur kognitiv davon begreifen, dass es das irgendwie gibt, theoretisch, theologisch. Dieses Kennen spricht von einem umfassenden, vielseitigen Kennenlernen bis ins Wahrnehmen und Fühlen. Wenn wir die Bibel studieren, am Anfang, der Heilige Geist offenbart sich uns, so wie Gott sich uns in der Bibel schrittweise offenbart. Wir begegnen ihm am Anfang, erst direkt in dem zweiten Vers der Bibel taucht er auf, als der Geist, der über den Wassern schwebt. Erst direkt da im Alten Testament, überall findet man ihn wieder, als jemand, der in Menschen wirkt, um das Wort Gottes zu sprechen zu seinem Volk. Als jemand, der Träume auslegt, als jemand, der Menschen dazu begabt, Gott zu kommunizieren und weiterzugeben, bis ins Handwerkliche hinein, sehen wir in 2. Mose. Er ist dieser Ruach, das hebräische Wort für Geist, was Wind oder Hauch oder Luft bedeutet. Er ist der Atem Gottes, der, wenn wir geistlich leben wollen, unsere Lungen durchdringen muss. Der uns Sauerstoff, wie gut ist Sauerstoff, merkt man heute Morgen hier. Ne? Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen Wasser, wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Jesus sagt seinen Jüngern, ich gehe und ihr müsst eine Sache begreifen. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Es ist gut, dass ich gehe. Ich schicke euch jemanden. Und im Alten Testament entwickelt sich so ein bisschen eine Idee von dieser Kraft. Bis dahin, dass Zacharja in Kapitel 4, Vers 6 sagt, Gott spricht aus und sagt, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher. Gott sagt, ich bin der Herr der Herrscher, ich bin der Schöpfer von Himmel und Erde, ich bin der eine mächtige Gott, ich bin der, der die Engelsheere anführt. Ich habe alle Macht, aber nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist. Was für eine Sicht hat Gott auf den Heiligen Geist? Und wir begreifen langsam, im Alten Testament entwickelt sich eine Idee. Aber so richtig offenbart uns Christus eigentlich im Neuen Testament. Und er hat seine Jünger von jeher dahin gelehrt zum Heiligen Geist. Und er lässt ihn immer wieder deutlich werden. Zu Nikodemus in Kapitel 3 von Johannes sagt er, du musst durch den Geist geboren werden. Der Heilige Geist ist der, der Leben in dir zeugt. Ohne den Geist geht es nicht. Und das finde ich so schön an dieser Stelle in Johannes 7. Jesus kommt davon und sagt, ich bin das Brot des Lebens. Und viele von uns, wir essen gerne das Brot des Lebens. Wir nehmen diesen Jesus an. Aber wir vergessen zu trinken. Wir sind gesättigt, aber dennoch ist Mangel in unserem Leben. Und wir haben Mangel, weil wir nicht begriffen haben, wie wichtig es ist, diesen Geist in unserem Leben zu haben. Den Geist Gottes zu trinken. Ihr erkennt ihn. Ich kann heute keine Theologie darüber aufmachen. Könnte ich sowieso nicht. Bin ich nicht intellektuell oder belesen genug. Es gibt so vieles, was wir auslassen, aber ich will jetzt das abschließen hier mit einer sicher unvollständigen Zusammenfassung von einer, der es nicht im Ansatz gerecht wird, diesem Heiligen Geist. eine Zusammenfassung von dem, wer er ist für uns als Christen in unserem Leben und wie sehr wir ihn brauchen. Jesus offenbart ihn uns als Person der Dreieinigkeit. Der Geist ist keine Kraft, ist keine Energie, er ist eine Person. Jesus sagt, er ist der Beistand. Das Neue Testament offenbart uns den Geist als jemand, der einen eigenen Willen hat. Als jemand, der einen Verstand hat, der die Tiefen Gottes ergründet. Als jemand, der Gefühle hat, denen wir als Menschen betrüben können oder Raum geben können in unserem Leben. Der Heilige Geist ist eine Person. Meine Frage ist, welche Beziehung haben wir zu ihm? Welche Beziehung hast du zu dem? Und das sind jetzt alles, ich nenne die, wer die Bibel stellen möchte, kann sie gerne nachher von mir haben. Das sind jetzt alles Bibelstellen, auf die ich mich zitiere. Auf die ich mich beziehe. Welche Beziehung hast du zu dem, der dich persönlich, und ich spreche vom Heiligen Geist, ja? Von der Person des Heiligen Geistes in der Dreieinigkeit. Welche Beziehung hast du zu dem, der dich von Sünde und von Gericht überführt hat? Der zu dir gekommen ist und dir offenbart hat, dass du Gott brauchst. Welche Beziehung hast du zu dem, der dich lebendig gemacht hat? Der an diesem Geburtsprozess, deinem Geburtsprozess beteiligt war? Welche Beziehung hast du zu dem, durch den die Liebe Gottes in deine Herzen ausgegossen wurde, in dein Herz ausgegossen wurde? Der, der dir Gott erst offenbart hat, Gott in dir drin. Welche Beziehung hast du zu dem, durch den du überhaupt ausrufen kannst und sagen kannst, aber Vater, mein geliebter Vater, der dich zum Kind Gottes gemacht hat. Der Geist der Sohnschaft wird er genannt. Der dich zur Tochter und zum Sohn Gottes gemacht hat. Nicht mehr Knecht. Welche Beziehung hast du zu dem, der vom Vater bezeugt, dass du ein Kind Gottes bist? Und wahrlich von neuem geboren bist. Der sich deiner Schwachheit annimmt und in Momenten, wo du nicht weiter kannst und nicht weiter kannst, weißt, für dich einsetzt und betet zum Vater. Welche Beziehung hast du zu dem, der das Siegel Gottes auf deinem Leben ist, was niemand herunterreißen kann, was zeigt, dass Gott dich gewonnen hat und du erkauft bist durch das Blut Jesu Christi? Welche Beziehung hast du zu dem, der dich leitet in diesem Leben? Der dir das Herz des Vaters offenbart, der dir beiseite steht in Stunden der Trauer und der Finsternis, der dich nicht alleine lässt, der in Ewigkeit bei dir bleibt. Welche Beziehung hast du zu dem, der dich lehrt und erinnert an all das, was Jesus gesprochen hat und was dein Vater heute in dein Leben hineinsprechen möchte? Welche Beziehung hast du zu dem, der in dir drin den Kampf aufnimmt gegen dein Fleisch, der derjenige ist, der die Welt überwunden hat und in dir die Welt überwindet. Der Geist, der Christus durch den Gott Christus aus den Toten auferweckt hat, durch den auch du aus den Toten auferweckt worden bist. Welche Beziehung hast du zu dem, der in dein Leben hineinspricht und dich heiligt? Der dich sanftmütig, geduldig, manchmal auch mit stärkerer Hand, dazu führt, umzukehren, dein Leben auf Gott auszurichten. Welche Beziehung hast du zu dem, der dich zurüsten möchte mit allem, was du in diesem Leben brauchst, um Gott nachzufolgen? Dem Geist, der Gaben gibt, der Kraftwirkung in uns hineingibt. Welche Beziehung hast du zu diesem Geist? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir anfangen, ihn näher kennenzulernen, ein offenes Ohr zu bekommen für ihn in unserem Alltag, hinzuhören, ihn zu lernen, ihn zu verstehen und sprechen zu lassen in unser Leben, durch unser Gewissen. So wie Andreas es gesagt hat vorhin, innerlich zu hören, wenn Gott mich zu etwas aufruft, das macht der Heilige Geist. Der Geist, der dir das Wort Gottes erklärt, wenn du die Bibel liest, dass du hörst, was er zu dir sagt, was das Wort Gottes in dein Leben hineinspricht. Er ist der, der erneuert, der bewahrt, der an der Seite steht, der aufklärt, aufklärt und auslegt, der befreit und verwandelt und zurüstet und gibt in unserem Leben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir sollten anfangen, unser Herz zu öffnen für ihn, es nach ihm auszustrecken. Wann immer etwas in deinem Leben passiert, was Befreiung bewirkt, wann immer etwas in deinem Leben passiert, wo du Gott mehr kennenlernst, wann immer Gott in dein Leben hineinspricht, wann immer du loslassen kannst von Ängsten, von Nöten, von Sorgen, wann immer du erlebst, dass Gottes Kraft in dir wirkt und du befähigt wirst, Dinge zu tun, für die du keine Kraft zu haben schienst. Wann immer du überwindest in deinem Leben, ist das der Heilige Geist. Und ich glaube, Jesus steht auf heute Morgen in unserer Mitte, ruft und sagt, kommt doch her zu mir, ich gebe euch den Heiligen Geist. Er kommt von mir. Der Geist Gottes wird in der Bibel Geist Gottes, Geist Christi. Genau, es ist, weil es eins ist, ist es völlig egal. Wenn du den Vater liebst und wenn du Jesus anschaust und dein Herz offen ist für ihn, ich sage dir, du wirst den Heiligen Geist leben in deinem Leben. Lass uns beten. Herr, ich weiß, dass das ein Geheimnis ist. Aber ich möchte dich bitten, heute Morgen hier, Jesus, wenn wir durstig sind, wenn wir vielleicht sogar essen, aber kein Trinken haben, Herr, wenn die Not da ist in unserem Leben. Jesus, wenn hier heute Morgen Menschen sind, die sich irgendwie ausstrecken nach dir, aber nicht wissen, nicht durchdringen, die dich so gerne persönlich kennenlernen wollen, aber nicht genau wissen, wie. Menschen mit Zweifeln, Jesus, und Fragen an dich, mit Sorgen und Ängsten, die zurückhalten. Jesus, wenn hier Menschen unter uns sind, die getrieben und belastet sind von Sünde, die sie unterjocht, sie fernhält von dir, da möchte ich dich bitten, dass du deinen Geist gibst heute Morgen, dass wir kommen und trinken von dir. Dass wir uns ausstrecken wie Durstige in der Wüste, Herr. Und dass wir erleben, dass dein Geist uns zu dir führt. Dass dein Geist uns dich offenbart. Dass den Geist kennenzulernen und zu erleben in unserem Leben bedeutet, dich kennenzulernen. Jesus, danke, dass du aufstehst und Wahrheit zu uns sprichst. Amen.